Die letzten drei Wochen, die standen unter einem Schlagwort, Connect. Wenn man das übersetzt, Beziehung, beziehungsweise Leben. Wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, wie wichtig Beziehungen sind für eine Gemeinde. Wir haben uns die erste Gemeinde angeschaut, die Urgemeinde, und verglichen und festgestellt, Beziehungen und ein beziehungsorientiertes Leben ist etwas sehr Wichtiges. Als Christen wollen wir beziehungsorientiert leben, egal ob wir jemanden besuchen, egal ob wir einen Ausflug machen, egal ob wir uns hier treffen im Gemeindehaus und zusammen zum Beispiel putzen oder was renovieren. Und noch wichtiger als das, was wir tun, ist die Beziehung. Und jetzt, ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, wir gehen in sehr schnellen Schritten auf Ostern zu. In 4 Wochen schon ist es soweit. Brutal, oder? Karfreitag ist bald. Und wir haben uns entschlossen, zusammen, Schöneich und Böblingen, diese Zeit zu nutzen zur Besinnung. Normalerweise manche fasten, ich habe schon von den unterschiedlichsten Fastenvarianten gehört, finde ich richtig cool. Und Karfreitag ist immer auch so eine Zeit, wo man nochmal innehält und sich fragt, warum stehe ich heute, wo ich jetzt stehe? So eine Reflexion. Denkt mal bitte kurz mit, was sind wir jetzt gerade? Was du, ich? Wir sind die Summe unserer getroffenen Entscheidungen. Im Grunde genommen sind wir die Summe aller Entscheidungen, die wir jemals getroffen haben. Das, was du heute bist, bist du aufgrund deiner Entscheidungen, die du getroffen hast in der Vergangenheit. Was für eine Person wirst du morgen sein? Das wird letzten Endes davon abhängen, welchen Entscheidungen du heute triffst. Wir haben eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und Entscheidungen haben große Auswirkungen auf unser Leben. Und in den nächsten 4 Gottesdiensten wollen wir uns ganz konkret 4 solche Entscheidungen anschauen. 4 Entscheidungsmuster, die dem gegenüberstehen, was Gott sagt. So ein bisschen wie in diesem Restaurant. Wir haben das gerade gesehen, die 2 schicken Ladies im Restaurant, die haben sich entscheiden müssen, was wollen wir? Wir haben ein Riesenmenü, aber man kann sich nicht für alles entscheiden. Man muss sich für eine Sache am Schluss entscheiden. Ne? Im Leben ist das oft so. Man muss sich für eine Sache entscheiden und dann hat man auch, für was man sich entschieden hat. Stell dir mal vor, mal rein hypothetisch, lehn dich zurück und stell dir eine Welt vor, in der dich jeder gern hat. Alle lieben dich. Du bist das Größte und jeder ist unglaublich begeistert von dir. Egal, was du tust, die Leute jubeln dir zu. Gigantisch. Hat es dir gefallen, die Vorstellung? Pech, das wird nie passieren. Egal, was du tust, das wird niemals eintreffen. Ich würde es mir auch manchmal wünschen, aber die Realität ist, du wirst niemals allen Menschen gefallen können. Das wird nicht passieren. Unmöglich. Nochmal ein 2. Szenario. Nochmal kurz so zurückdenken, Augen zumachen. Angenommen, du stellst fest, das Wichtigste in meinem Leben ist Gott. Ich möchte nichts mehr als von Herzen Jesus nachfolgen. Und jetzt stell dir vor, du wachst morgens auf, in deinem Herzen ist eine tiefe Leidenschaft, diesem Herrn zu gefallen. Und diese Leidenschaft ist so groß, dass dir auf einmal irgendwie wie irrelevant vorkommt, was andere denken. Was andere über dich denken. So arg brennt dein Herz dafür, für diesen Herrn, diesem zu gefallen. Und diese Entscheidung, um die wird es heute gehen. Und das ist eine Sache, die ist absolut möglich. Diese ist nicht ein Hirngespinst. Wir gehen gleich auch darauf ein, warum. Heute wird es um diese eine Frage gehen. Was wähle ich in meinem Leben? Wir haben 2 Menüs zur Auswahl, wenn du so willst. Wähle ich die Berufung Gottes, einen Lebenssinn, etwas, was mir einen Sinn gibt im Leben, oder wähle ich Beliebtheit bei anderen Menschen? Wir müssen uns im Endeffekt entscheiden. Das Problem ist, dass wir standardmäßig, so sind wir eingestellt, wie so eine Standardeinstellung, ne, in einem Computerprogramm, uns eher für die Beliebtheit entscheiden. Wir würden gerne das wählen, was andere von mir denken. So die Frage kommt sofort, wenn ich etwas tue, was denkst du von mir? Gefällt es dir, was du tust, was ich da tue? Magst du mich? Das Problem ist, dass wenn du den Zweck einer Sache nicht kennst, wenn du nicht weißt, wofür ein Gegenstand da ist, zum Beispiel dieser Stift hier, das ist so ein iPad-Stift. Wenn du nicht weißt, wofür der da ist, dann kannst du ganz schön lange rumrätseln und du wirst diesen Stift vielleicht missbrauchen zu irgendwas, wofür er nicht da ist. Weil du nicht kapiert hast, für was der Stift da ist. Und uns geht es manchmal ganz ähnlich. Ich glaube, viele von uns wissen gar nicht, wozu sie eigentlich geschaffen worden sind. Warum wir eigentlich gemacht worden sind, wozu wir da sind. Und darum experimentieren wir mit unserem Leben herum, aber wir werden den Zweck nicht erfüllen, zu dem wir geschaffen sind, wenn wir ihn nicht kennen. Und wenn du eine Sache nicht weißt, wofür sie da ist, was tust du dann? Dann geh nicht zu dieser Sache hin und sag, wozu bist du da? Das wird sie dir nicht sagen können. Wenn eine Sache zu einer anderen Sache sagt, wozu sind wir da, wirst du nicht die Antwort bekommen, sondern du musst zum Schöpfer gehen, derjenige, der sich diesen Stift ausgedacht hat. Aber manchmal sind wir so. Wir Menschen, wir gehen zu anderen, eine Sache bin ich, eine Sache bist du und wir gehen hin, magst du mich? Bin ich gut? Bin ich richtig? Hast du mich gern? Sind wir Freunde? Wozu bin ich da? Was ist mein Sinn im Leben? Aber das Problem ist, wenn eine Sache zu einer anderen Sache geht, dann wird nichts bei rauskommen, außer ein experimentierfreudiges Leben. Meine Kinder, ich sage jetzt nicht wer, die haben Töpfchentraining fast alle schon durch, der letzte ist noch dabei. Und ich erinnere mich noch ganz genau, da haben wir so ein kleines Töpfchen, so ein Kindertöpfchen, das haben wir jetzt noch. Und da können die dann reinpinkeln, das haben wir im Garten stehen gehabt. Und eines Tages, das war immer auch mal dreckig, wir haben es auch mal geputzt, aber eines Tages lief einer meiner Söhne zu mir und er hatte diese Klobrille um seinen Hals hängen, als Kette. Und ich habe gedacht, oh. Und dann hat er diese Bettpfanne, die da drin ist, genommen und gesagt, guck mal, eine Mütze. Und ich, oh, zweckentfremdet. Dafür war es nicht gedacht. Und manchmal leben wir das ganz ähnlich. Wir wissen nicht, wozu unser Leben da ist und wir zweckentfremden das Leben. Da fragt ein Ding das andere, hey, wie gefallen dir meine Klamotten? Sehe ich gut aus? Passe ich in das Bild, was du von mir hast? Benehme ich mich richtig? Instagram, hey, ich habe mein neues Profil abgedatet. Likest du mich? Magst du mich? Herzchen, wie viele habe ich? Wow, der hat 300 Freunde, ich habe nur 50. Oh, mir folgen aber mehr, als ich selber abonniert hat. Wenn wir versuchen, Anerkennung bei anderen Menschen zu finden, wird es immer dazu führen, dass wir wie eine Sache zu einer anderen Sache gehen, aber dass wir nicht zu unserem wahren Zweck des Lebens finden. Und bevor wir es überhaupt merken, beginnen wir in unserem Leben ganz schnell diese Frage zu stellen, was denkst du von mir? Wir versuchen, unseren Lebenssinn bei anderen zu finden. Und wenn du mitschreibst, machen vielleicht jemand, dann kommt jetzt hier der wichtige Satz. Die Anerkennung anderer Menschen zu suchen, beraubt dich deiner eigentlichen, gottgewollten Bestimmung. Die Anerkennung anderer Menschen zu suchen, beraubt dich deiner eigentlichen, gottgewollten Bestimmung. Jedes Mal, wenn sich unsere Gedanken um das kreisen, was denken andere Menschen von mir, werde ich dazu tendieren, nicht mehr darüber nachzudenken, was denkt Gott gerade von mir. Jedes Mal, wenn ich versuche, mich für Menschen toll zu machen, werde ich nicht die Frage stellen, was findet Gott toll. Der schnellste Weg, um zu vergessen, was Gott von mir und über mich denkt, ist, sich damit zu beschäftigen, was denken andere Menschen von mir. Und solange unsere Gedanken sich da immer um uns selber kreisen, kreisen sie nicht um Gott. Und ich will dich heute herausfordern, eine Entscheidung zu treffen, Lebenssinn zu wählen, anstatt der Anerkennung der anderen. Ich will dir einen Menschen vorstellen, einen Mann, der hat zur Zeit des Alten Testaments gelebt. Aber wir finden ihn auch im Neuen Testament und wir schauen heute drauf aus der Sicht eines, der im Hebräerbrief über diesen Menschen geschrieben hat, nämlich über Mose. Mose, zum Hintergrund, war ein Sklavenjunge. Geboren als Sklave, seine Mutter eine Sklavin, er war ganz unten, Low-Level-Schicht, hatte keine Perspektive in seinem Leben und dann hat sich alles verändert, auf einmal wächst er auf in einem royalen Umfeld. Adoptiert von der Pharaos Tochter kommt er in ein königliches Umfeld. Er hat alles, was er braucht. Ihm geht es richtig, richtig gut. Er hat Luxus vom Feinsten. Und dann heißt es dort, obwohl er ihm Beliebtheit hatte, obwohl er Luxus hatte, entschied er sich dafür, zum Volk Israel zurückzugehen. Er entschied sich, dem Ruf Gottes zu folgen, gegen alle Anerkennung. Wir lesen zusammen, wenn du eine Bibel hast, gerne Hebräer 11, Kapitel 11, Vers 24. Dort schreibt der Autor über Mose, Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Er hat gesagt, nein, ich bin nicht Tochter Pharaos. Ich bin, gehört zu den Israeliten. Und er entschied sich, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Und indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze Ägyptens, er hatte alles, Luxus. Er hatte einen Riesenpalast, er durfte Entscheidungen treffen, er konnte Armeen befehligen, aber er entschied sich, das ist schon viel wert, ja, aber das andere ist so viel mehr wert, ein so viel größerer Reichtum. Warum? Denn er schaute auf die Belohnung. Er hat auf das geschaut, was noch kommt, auf die Belohnung, die da ansteht. Er hat sich entschieden dafür, für einen Lebenssinn anstelle von der Anerkennung, für die Berufung anstelle von der Bequemlichkeit. Und da will ich kurz eine Sache zu dem Wort Berufung sagen. Berufung, das ist so ein Wort, was auch so ein bisschen so mystifiziert wird manchmal. Was ist eine Berufung? Ich erlebe das so, da kommen Leute zu mir und ich war auch selber so mit der großen Frage, Steven, was ist meine Berufung? Was ist die große Berufung? Was will Gott mit meinem Leben? Wenn ich das nur wüsste, dann würde ich anders leben. Dann könnte ich endlich mal zielgerichtet auf das hingehen, was für mich dran ist. So wie so ein Plan. Vielleicht muss ich Missionar werden oder ich muss Arzt werden. Wenn ich das weiß, dann mache ich das. Jetzt ist es so, mit dem Heiligen Geist ist es so eine Sache. Der kommt nicht mit einer Vollmacht von 0 auf 100 auf jemand, der das einfach noch nicht weiß und was bämmt ihn weg und dann meint er, das ist meine Berufung. Sondern wann immer wir in der Bibel sehen, dass es passiert ist, beginnt es mit einer kleinen Berufung. Der Heilige Geist prüft. In der Bibel steht, wer in Kleinen treu ist, der wird zu Größeren berufen. Und ich möchte dieses Bild Berufungen ein bisschen ändern hin zu, wir sind berufen. Hin berufen zu vielen kleinen Dingen. Dort zu dienen, wo wir Gott uns gerade hingestellt hat. Vielleicht bist du im Gespräch mit irgendwem und du stellst fest, diese Person, die braucht gerade eine Ermutigung. Dann ist es deine Berufung, dieser Person eine Ermutigung zu geben. Oder du siehst, da ist jemand, der braucht Hilfe. Und du kannst das auch wirklich. Du hast die Fähigkeit, die Möglichkeit, ihm die Hilfe zu geben. Dann bist du berufen, hinein zu helfen, ein Licht zu sein. Oder wenn du einen Chef hast und der ist so ein Choleriker, so einer, der an die Decke geht manchmal. Und du fragst dich, warum bin ich jetzt gerade bei dem Typen im Büro? Weil es deine Berufung ist, für diesen Menschen jetzt zu beten. Manchmal sehen wir vor lauter, was um uns herum ist, gar nicht mehr, wofür wir da sind. Das Mathe-Abi ist das Einzige, an was wir denken. Ich bin 17, Mathe-Abi, nur noch Mathe schaffen. Und wenn ich nur wüsste, wozu ich da bin, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Gott stellt dich in die Situation hinein. Beginne mit den kleinen Berufungen. Und je mehr, so wie es Paulus hier sagt, wir dem Heiligen Geist Raum geben, wir mit dem Heiligen Geist wandeln, umso mehr wird unser Lebenspuls mit dem Puls Gottes übereinstimmen, in seinem Puls gleichschlagen. Desto mehr wirst du erkennen, wo er dich hinberuft. Das ist wie bei einem Hirten. In der Bibel heißt es, meine Schafe kennen meine Stimme, weil diese Stimme immer wieder kommt. Und je mehr wir bereit sind, diesen kleinen Berufungen zu folgen, desto mehr werden wir die Stimme Gottes kennenlernen und wissen, was dran ist für unsere Situation. Du wirst feststellen, dass Gott dich, während du dich an einer Stelle einbringst, die du für so unbedeutend hältst, auf einmal für die nächste Sache beruft. Und diese Berufungen werden wachsen. Wer in den kleinen Dingen treu ist, wird zu größeren berufen. Und eines Tages, du bist mitten in so einer kleinen Geschichte, du ermutigst jemanden vielleicht, stellst du fest, oh, aus dieser kleinen Berufung ist eine mittelgroße Berufung geworden. Da wurde was Größeres draus. Und während du treu bist in dieser anderen Berufung, wirst du feststellen, Gott wird dich für immer größere Dinge gebrauchen. Denn wer bereit ist, in diesen kleinen Berufungen treu zu sein, dem vertraut Gott auch größere Aufgaben an. Und auf einmal wirst du staunen. Ich möchte dir drei Gedanken mitgeben, warum diese Berufung eine so wichtige und so großartige Sache ist, hinter der so viel Kraft steckt. Das Erste, wer sein Leben auf Gottes Lebenssinn ausrichtet, auf seine Berufung, der verkleinert die Ablenkung im Leben. Für viele von uns ist, ich glaube, eine der größten Herausforderungen beim Thema Berufung die Ablenkung. Es gibt so viel, wovon wir uns ablenken können. Eine große Ablenkung ist, was denken die anderen von mir? Was denkst du gerade von mir? Warum macht die das da? Will die mir vielleicht was sagen? Warum bin ich nicht gefragt worden? Die haben den gefragt, aber mich nicht. Und diese große Ablenkung, die eine der größten ist, die nennt sich Vergleichen. Wir vergleichen so gerne. Vergleichen mit anderen. Und dabei drehen wir uns um die eigene Achse. Oh, die hat schon ihren Doktor und ich bin immer noch beim Bachelor. Oh, der hat aber einen tollen Job. Wie viel Knete kriegt denn der wohl? Was habe ich vorzuweisen? Alle meine Freunde sind schon verheiratet. Und ich? Ich immer noch nicht. Ich habe noch nicht mal ein Haus. Das ist der Fluch des Vergleichens. Vergleichen macht kaputt und lenkt uns ab von dem, wozu Gott uns geschaffen hat. Denn Gott hat was viel Größeres für uns vor. Es gab da diesen Mann, der hieß Nehemia. Nehemia lebte auch an einem anderen Königshof und ihm hat das Herz gebrannt. Er hat einen unglaublichen Schmerz gehabt. Er hat nämlich gesehen, Jerusalem, seine Hauptstadt, wo er herkommt, liegt am Boden zerstört. Diese Stadt hat keine Mauern mehr. Sie ist kaputt. Und da ist er hingegangen und hat gesagt, hey, was soll ich tun? Da muss doch mal jemand kommen und diese Stadt aufbauen. Das hat doch mal jemand zu machen. Irgendwer. War aber niemand. Und irgendwann hat er gesagt, also wenn es irgendwer machen sollte, dann kann es genauso gut ich sein. Und das könnte gleich mal so ein Moment sein. Vielleicht gibt es eine Sache in deinem Leben, wo du sagst, das sollte doch mal wer ändern. Vielleicht hat es Gott gerade in dein Herz gelegt. Vielleicht ist genau das ein so ein kleiner Berufungsmoment. Vielleicht ist das eine Sache, wo du etwas tun kannst. Was hat Nehemia gemacht? Er hat dann diesen Moment genutzt, ist hingegangen nach Jerusalem und hat begonnen, diesen Mauer aufzubauen. Nehemia, er war ein großartiger Leiter. Er geht her, steigt auf die Leiter als Leiter und ist dann oben auf der Mauer und baut mit. Er hat nicht nur gesagt, ich dirigiere da so ein paar Hanseles rum. Er hat mitgebaut, einen Stein genommen, oben drauf gesetzt, Mörtel dazwischen, nächsten Stein oben drauf gesetzt und auf einmal kommen die Feinde. Die ersten Feinde, die da kommen, die labern an ihn ran. Oh, wird doch niemals klappen. Ach so, ein Quatsch, was macht denn ihr da? Das wird niemals funktionieren. Das ist doch total blöd, was ihr da macht. Es gibt so viel Wichtigeres. Das ist Zeitverschwendung. So ein absoluter Quatsch. Das ist ein unmöglicher Traum, den ihr da lebt. Aber Nehemia wusste, dass nein, diese Berufung habe ich bekommen, ich mache das weiter. Ich lasse mich nicht ablenken. Es war sogar so, Tobia und Sanballat, die beiden, kamen und haben gesagt, hey, komm mal runter, wir müssen mal reden mit dir. Das waren zwei wichtige Leute. Und wisst ihr, was er sagt? Hey, tut mir leid, keine Zeit, ich habe was Wichtiges zu tun. Hey, schon verrückt, ne? Da kommen zwei wichtige Leute und er sagt, keine Chance, ich habe was Wichtiges zu tun. Ich lasse mich nicht ablenken von dem, was ihr da wollt. Ich habe gerade eine wichtige Aufgabe bekommen. Ich lasse mich nicht davon ablenken. Eure Meinung ist mir egal. Vielleicht nicht ganz egal, aber sie ist mir nicht so wichtig, dass ich mich davon ablenken lassen würde. Ich mache hier ein wichtiges Werk, eine große Sache. Ich folge meiner Berufung. Wenn Gott dir eine Berufung gibt, lass dich nicht davon ablenken. Das mag jetzt im Moment vielleicht wie eine kleine Sache aussehen, wie so eine kleine Berufung. Aber du wirst feststellen, aus dieser kleinen Berufung kann was Größeres werden. Viermal kommen Tobia und Sanballat zu dem Nehemia und sagen, viermal, hey, komm runter von der Mauer. Sie schicken einen Boten. Wir müssen was besprechen. Viermal sagt er ihnen genau das Gleiche. Ich habe keine Zeit. Ich habe ein großes Werk zu tun. Ich kann jetzt nicht kommen. Viermal. Ich weiß noch, als ich vor einigen Jahren in meinem Informatikstudium war, hat mir Spaß gemacht, war eine schöne Zeit. Und ich hatte Gott ursprünglich mal versprochen, wenn ich fertig bin mit meinem Informatikstudium, dann studiere ich Theologie. Und dann kam der Moment, ich war fertig, ich habe angefangen zu arbeiten, es hat Spaß gemacht. Ich habe Bestätigung bekommen. Leute haben gesagt, das machst du gut, mach weiter so. Und dann kam der Anruf von einem, der wusste, ich habe das mal festgemacht, ich will danach Theologie studieren. Er sagt zu mir, Steven, du wolltest doch mal Theologie studieren. Und ich so, Hey, Gott braucht auch in der Wirtschaft gute Christen. Ist so, keine Frage. Und ja, nee, ja, Aber ich habe gemerkt, in meinem Herzen ist es dran, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte nicht. Weil es hat mir Spaß gemacht. Meiner Frau ging es ganz ähnlich, die war als Kinderkrankenschwester und sie hat gemerkt, das ist mein Traumjob. Ich mache das voll gern. Ich will eigentlich nicht. Dann haben wir das geprüft und haben gesagt, hey, wir versuchen es. Für ein Jahr nehmen wir uns, probieren das aus und dann schauen wir, ob es dran ist. Und ich sage euch, auf einmal kamen Widerstände. Ganz viele Leute, auch oft aus der Arbeit, die mich kannten, die gesagt haben, bist du dir wirklich sicher? Ist es wirklich dran? Ich wusste selber nicht, ob es dran ist, um ehrlich zu sein. Aber die haben zu mir gesagt, hey, du machst so einen guten Job, lass das. Andere haben mich ermutigt, aber es gab einige, die gesagt haben, nein. Das ist doch ein unnötiges Werk. Es gibt so viele andere, die das können. Du brauchst es nicht. Und wer muss sowieso Theologie studieren? Heute noch, das macht doch eh keiner mehr. Wo auch immer du gerade stehst, vielleicht als Student, oder als wenn du eine geregelte Arbeit nachgehst oder auch als Rentner. Gott beruft dich. Warte nicht auf diesen großen Brief vom Himmel. Er beruft dich, in den kleinen Dingen treu zu sein. Und dann wirst du sehen, was er daraus macht. Gott belohnt die Treue. So wie bei Mose. Er wusste um die große Belohnung, die eines Tages kommt. Vielleicht hat Gott dir gesagt, werd deine Schulden los. Ich muss meine Schulden loswerden. Ich gehe ab jetzt nicht mehr in die Kantine, sondern ich nehme eine Brotdose mit. Das Schulden loswerden ist ein hartes Stück Arbeit. Und da werden Leute kommen, sie werden lachen und sie werden sagen und fragen, hä, warum kommst du jetzt mit einer Brotdose? Geh doch mit in die Kantine. Und dann stehe drüber und sage, nein, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe jetzt ein wichtiges, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Oder wenn du dir sagst, ich will reinbleiben. In einer Welt voller Lust. Als Paar. Nein, wir wollen keinen Sex vor der Ehe haben, weil ich weiß, es ist so viel wichtiger und so viel besser. Es erwartet eine große Belohnung auf uns. In einer Welt voller Lust, wo Pornografie und Selbstbefriedigung Standard sind. Zu sagen, nein, ich weiß, es ist richtig, es ist so viel besser. Ich will dieser Berufung treu bleiben im Kleinen. Ich habe etwas Größeres, etwas Besseres für mein Leben. Oder du merkst, Gott hat dich dazu berufen, zu Hause zu bleiben, bei den Kindern, zu erziehen. Und da kommen Stimmen und werden sagen, warum? Du könntest Geld verdienen, so viel Kohle, deine Karriere geht kaputt, wenn du jetzt nicht wieder arbeitest. Du solltest doch mal wieder arbeiten gehen. Und dann zu sagen, hey, Gott hat mich berufen, treu zu sein. Ich möchte in diesem Fleck sein. Ich lebe meine Berufung. Ich habe keine Zeit, mich ablenken zu lassen von diesen Stimmen, die da kommen. Wenn wir unseren Lebenssinn fokussieren, unser Leben fokussieren auf den Lebenssinn, so rum, dann verkleinert sich die Ablenkung. Sie werden nicht weggehen, sie werden da sein, aber wenn der Fokus stimmt, werden diese Ablenkungen kleiner und leiser. Und darin liegt unglaublich viel Kraft. Der zweite Punkt, warum diese Berufung vom Alltag so wichtig ist, die Berufung Gottes schiebt dich, wie so ein Schieber, besonders in diesen schmerzhaften Zeiten. Wenn wir wissen, was unsere Berufung ist, dann motiviert uns das. Unglaublich. Gerade dann, wenn es schwer wird. Und diese schweren Zeiten, die kommen. Meine kurze Blitzumfrage für alle, die noch wach sind. Wie viele von euch wissen, dass es schmerzhaft wird, wenn sie ihre Berufung leben? Wie viele wissen, dass es Schmerzen auf sie zukommen werden, wenn sie ihre Berufung leben? Würde mich mal so kurz interessieren. Ja, danke euch. Wisst ihr, Gottes Berufung zu leben bedeutet immer, es werden auch Schmerzen kommen. Es wird Widerstand kommen. Glaub nicht, dass du eine Ausnahme bist. Das war schon immer so. Mose, Nehemia, David, Esther, egal zu wem du gehst, Maria, Jesus, alle lebten die Berufung und alle hatten mit Widerständen zu kämpfen. Wir werden keine Ausnahme sein. Und das hat einen ganz einfachen Grund, denn sobald wir tun, wozu wir berufen sind von Gott, ärgert sich der Feind. Und es werden Widerstände kommen. Jemand hat mal gesagt, ein weiser Mann, Es stört mich nicht so arg, wenn Widerstände kommen, denn dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe viel mehr Angst, wenn keine Widerstände da sind. Denn das bedeutet, ich bin für den Satan keine Hürde. Stört ihn wohl nicht. Dann stimmt was nicht. Wenn wir tun, wozu Gott uns berufen hat, wozu uns Gottes Geist beauftragt, dann müssen wir damit rechnen, dass Widerstände kommen. Das gehört dazu. Das ist irgendwie verbunden. Und du wirst merken, zeitgleich mit deiner Berufung wird auch Schmerz in irgendeiner Form kommen. Und dann ist es so wichtig, dass wir uns das einhämmern und es wieder sagen, ich tue ein großes Werk, ich kann jetzt nicht runterkommen, ich kann mich nicht ablenken lassen. Nein, ich habe was Wichtigeres zu tun, als mich auf die Anerkennung der anderen Menschen zu konzentrieren. Und das wird uns helfen, das schiebt durch diese Zeiten des Schmerzes. Das ist ein bisschen fast schon, schizophren ist das falsche Wort, aber Berufung und Schmerz gehen einher. Jetzt komme ich auf ein ganz heißes Eisen, das darf man als Mann fast nicht sagen, aber das erinnert mich ein bisschen an die Geburt. Also ich war bei 4 Geburten dabei und ich bin überrascht, wie ihr Frauen das macht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist ein unglaublicher Schmerz. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, als es losging, bei allen 4, meine Frau sagt, oh, die Wehen gehen los, es kommt bald. Da ist gleichzeitig auch so ein Glitzern in den Augen. Ich freue mich auf das Baby. Und gleichzeitig ein Wissen, da wird auch ein Schmerz sein. Aber das Wissen um die Belohnung, das Wissen um das, was kommt, schiebt mich voran. Bringt mich durch diese Zeiten des Schmerzes hindurch. Ich glaube, es gibt keine Frau, die sagen würde, ich mache das gern, Schmerzen sind toll. Ich hätte noch nie jemand erlebt. Aber die Belohnung ist so viel größer. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie arg Jesus gelitten hat für mich, dann ist mein Leiden im Vergleich dazu Kleinigkeit. Wenn ich darüber nachdenke, was Jesus gelitten hat, damit ich gerettet werde. Und doch weil Jesus wusste, weil er wusste, was sein Auftrag war, weil er die Berufung immer im Blick hatte, hat er durchgehalten und gesagt, ich weiß es, es hat ein größeres Werk. Auch mein Leiden ist wichtig, weil es gibt was Größeres. Ich bleibe treu. Und das ist Jesus nicht leicht gefallen, keine Frage. Er hat gelitten und gesagt, nein, ich will es eigentlich nicht. Aber ich bin treu. Ich weiß, es ist für was Größeres Gutes. Und wenn dieser Fokus auf der Berufung Gottes liegt, dann kannst du sagen, dann wirst du erkennen, ich tue, was ich tun soll. Dann kann Kritik dich nicht aufhalten. Widerstand verliert seinen ganzen Schrecken. Schmerz lässt dich nicht langsamer werden. Das ist das, wozu ich geschaffen worden bin. Ich kann nicht anders. Ich soll das jetzt tun. Das sind diese kleinen Berufungsmomente. Das ist nicht die große Berufung. Das passiert mit jeder kleinen Berufung. Und das Dritte, was Berufung mit uns tut, das Erste war, wer sein Leben auf den Lebenssinn ausrichtet, verkleinert die Ablenkung. Das Zweite, der Fokus auf die Berufung Gottes schiebt dich in schmerzhaften Zeiten vorwärts. Und das Dritte, Berufung befähigt dich, Gott zu gefallen. Das ist genau die Situation, in die Mose hineingestolpert ist. Mose wollte Gott gefallen. Er hatte alle möglichen Widerstände. Da waren Leute, da waren die Feinde, die haben ihn angefochten. Da war der Pharao, die hat ihn angefochten. Da waren die eigenen Leute, die haben sich in Dinge eingemischt, die sie nichts angeht. Die haben ihn angefochten. Aber er hat gesagt, nein, ich bleibe treu. Ich möchte meine Berufung leben. Ich werde weitermachen. Ich lasse mich nicht davon abbringen. Als Petrus und die Apostel im Neuen Testament dastehen und von Jesus erzählen, da kommen auf einmal die religiösen Führer. So die Top-Riege, ich weiß nicht, bei uns wären das vielleicht so. Der Papst kommt, keine Ahnung. Und er kommt daher und sagt, hey, ihr müsst aufhören, in seinem Namen zu predigen. In seinem Namen zu reden. Und das war zu einem Zeitpunkt, da war Petrus schon mehrfach verschlagen worden. Da war er schon mehrfach im Gefängnis. Und da sagen die, jetzt langt's, hört auf, in seinem Namen zu reden. Und es ist ganz spannend, dass sie das sagen, in seinem Namen. Das ist bis heute so, seit 2000 Jahren. Du kannst über alles reden. Du findest im Fernsehen sofort jemanden, der über irgendwelche Energien und spirituellen Dinge redet, über Steinchen im Wasser, die alles verändern, über Hinduismus kannst du reden, über Mohammed, Homöopathie oder sonst irgendwelche Gottheiten. Aber in dem Moment, wo du in seinem Namen sprichst und diesen Namen aussprichst, wird ein Kampf entstehen. Weil dieser Name über allen Namen steht. In keinem anderen Namen ist es Heil. Einmal wird sich jedes Knie beugen, jede Stimme wird seinen Namen bekennen. Mit diesem Namen hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Und dann sagen die zu Petrus, ihr müsst aufhören, in seinem Namen zu predigen, zu sprechen. Ihr müsst aufhören, überhaupt noch diesen Namen zu nennen. Und was ist ihre Antwort? Hey, wir können nicht anders. Wir müssen einfach weiterreden. Wenn ihr wüsstet, was wir erlebt haben, wenn ihr euch vergeben worden wäre, was uns vergeben wurde, wenn ihr gesehen hättet, was wir gesehen haben, dann könntet ihr auch nicht anders. Dann müsstet ihr einfach reden. Ihr könnt uns nicht zum Schweigen bringen. Ihr habt uns verkloppt. Na und? Wir kommen wieder. Und wenn ihr uns ins Gefängnis schmeißt, wisst ihr, was letztes Mal passiert ist? Oh, da hat Jesus uns wieder rausgelassen. Wir kommen wieder. Und wenn ihr uns umbringt, egal, wir predigen trotzdem seinen Namen. Ihr werdet uns nicht aufhalten können, die Berufung Gottes zu folgen. Warum? Wir müssen Gott mehr gehorchen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als unseren Nachbarn, als unserem Chef, als unseren Freunden, als unsere Familie, Eltern und Kinder. Wisst ihr, wir müssen Gott mehr gehorchen, weil wir es nie schaffen werden, anderen Menschen zu gefallen. Wir werden es nie schaffen, dass alle Menschen dir zujubeln. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht erinnerst du dich noch ein bisschen an das Bild von vorher. Wie schön das zwar wäre, allen Menschen zu gefallen, aber das wird niemals der Fall sein. Das wird nicht eintreffen. Und dann versuchen wir es doch wieder, gell? Ich kenne das bei mir selber. Und dann frage ich doch wieder, hey, was denkst denn du? Gefällt dir mein Hemd? Schöne Farbe, ne? Gefallen dir meine Haare? Meine Frau hat sie frisch frisiert. Gefällt dir der Haarschnitt? Ja? Hast du gemerkt, ich hab 4 Kilo abgenommen? Nee, hast du nicht gemerkt? Oh, du denkst immer noch, ich bin fett. Weißt du, ich habe ein neues Instagram-Profil. Ich habe ein Foto gemacht, richtig schön. Ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich die Überschrift und den Filter richtig hatte. Hä? Aber du hast mich nicht geliked. Warum nicht? Hey, wir sind doch Freunde. Warum habe ich immer noch kein Like? Stimmt es? Was, magst du mich? Hast du mich gern? Bin ich nicht was wert? Warum eigentlich nicht? Ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Vor 3 Stunden. Ich habe immer noch keine Antwort. Da müsste man doch eigentlich schneller antworten. Wenn ich dir wichtig wäre, bin ich dir nicht wichtig? Sind wir Freunde? Ich dachte, wir wären Freunde. Hast du mich gern? Diese Schlaufe, die drehen wir immer und immer wieder. Das kommt so über uns. Für die Anerkennung von anderen Menschen zu leben, hält dich davon ab, auf Gottes Berufung zu schauen. Es ist schon so. Ganz am Anfang kommt die Vorstellung, dass wir uns allen gefallen würden, dass wir allen gefallen können. Und dann stellen wir fest, nein, das geht nicht, das ist ein Gehirngespinst. Du kannst nicht jedem gefallen, aber du kannst Gott gefallen. Das ist möglich. Wie geht das? Wie können wir Gott gefallen? Indem wir im Glauben leben, indem wir treu sind in den kleinen Dingen, zu denen Gott uns jeden Tag beruft. Wenn wir jeden Tag ein Stückchen sterben und Jesus ähnlicher werden, dann freut sich Gott darüber. Wisst ihr, eine der größten Befreiungen, die du für dich und dein Leben erleben kannst, ist, wenn du dir das in deinen Kopf gehämmert bekommen hast. Ich werde nicht allen Menschen gefallen können. Ich werde es nie schaffen. Und ich brauche es auch gar nicht zu schaffen. Wenn das angekommen ist, dann wird es eine unglaubliche Befreiung sein. Denn wir können es nicht schaffen. Genau genommen, was bringt es mir, etwas zu versuchen, was ich nie schaffen werde, wenn ich aber etwas machen könnte, das ich wirklich schaffen kann, nämlich Gott zu gefallen. Wenn ich das erkannt habe, dann kann ich sagen, ihr könnt mich auslachen, ihr könnt hinter meinem Rücken reden, ihr könnt lästern, das ist für mich nur eine Ablenkung, das ist nicht so wichtig. Ich möchte Gott gefallen. Darum geht es. Das ist mein Auftrag, auch wenn ihr euch das Maul verreißt. Aber ich tue, wozu Gott mich berufen hat. Und das ist genau die Situation, in der Mose war. Er hat gesehen, es gibt Reichtümer. Und das waren Reichtümer. Ägypten war saureich, die hatten alles zu dieser Zeit. Aber er hat diese Reichtümer für nicht so wichtig erachtet, weil er wusste, das ist nicht meine Berufung. Ich halte mich zu meinem Volk. Hier heißt es in Hebräer 11, indem er, also Mose, die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Und dann, denn er schaute auf die Belohnung. Er hat auf das gesehen, was da kommt. Und ja, es ist schön, von Menschen gemocht zu werden. Wer will das bestreiten? Das ist schön. Aber von Gott geliebt zu werden, ist so viel besser. Ja, es ist schön, Freunde um sich herum zu haben. Aber Gott treu zu sein, ist so viel besser. Es fühlt sich gut an, etwas Wichtiges anzufangen und zu beginnen. Aber es ist so viel besser, wenn wir etwas Wichtiges auch fertig machen, es beenden, es durchhalten. Gemütlichkeit ist was richtig Schönes. Aber Berufung Gottes ist so viel besser. Es ist schön, beliebt zu sein. Menschen, die mich gern haben. Aber wenn mein Leben einen Sinn macht, weil ich Gottes Sache diene, ist es so viel besser. Und das ist es, was wir uns immer wieder sagen müssen. Das müssen wir uns einhämmern manchmal. Immer und immer wieder. Ich glaube, wir brauchen das. Ich diene Gott. Ich will seine Anerkennung und nicht die der Menschen. Die Leute können sagen, was sie wollen. Ich werde es niemals schaffen, ihnen allen zu gefallen. Aber ich kann Gott gefallen. Und egal, wo, in welcher Situation du bist, ob du Babys erziehst und wickelst und dir wortwörtlich die bis zum Hals steht und du sagst, ich komme hier nie wieder raus, ich bin dafür immer drin gefangen. Es ist möglich. Blicke auf die Belohnung. Sei treu in diesen kleinen Dingen und Gott wird die Belohnung schenken. Oder wenn du deine Schulden los wirst und Opfer bringst jeden Tag, halte Ausschau nach der Belohnung. Wenn du gerade dabei bist, Angehörige zu pflegen, das kann ein richtig harter Job sein manchmal, das zu sehen und mit anzusehen, auch wenn jemand dement ist. Und du dich manchmal fragst, wo soll das enden? Das ist so herausfordernd. Bleib deiner Berufung treu. Die Berufung wird dich voranschieben durch diese schweren Zeiten hindurch. Wenn du ein Leben lebst für Jesus und die Menschen dich auslachen, Widerstand kommt, sie werden es nicht verstehen. Sie können es nicht verstehen. Das sind Gedanken, die sind höhere Gedanken. Dann sage ich, kann jetzt nicht. Ich bleibe treu. Und das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir Tag für Tag treffen müssen. Woche für Woche. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Wir sind die Summe unserer vergangenen Entscheidungen. Und die Entscheidung, die du heute triffst, wird bestimmen, wer du morgen sein wirst. Es ist nicht so, dass du nichts mehr ändern könntest. Und das heißt, du hast heute eine Entscheidung zu treffen. Wir haben eine Entscheidung zu treffen. Immer und immer wieder. Will ich wirklich für andere leben? Will ich wirklich versuchen, anderen zu gefallen? Oder möchte ich versuchen, Gott zu gefallen? Lebe ich in dem Wissen, von Gott geliebt zu sein? Das ist eine Entscheidung zwischen Leben mit Sinn und Leben in Beliebtheit. Diese Entscheidung, vor der stehen wir heute. Es ist für mich eine Entscheidung, die ich jeden Morgen treffen muss. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, jeden Morgen beim Aufstehen ein Gebet zu sprechen. Ist immer ein bisschen anders, aber jeden Morgen, bevor ich noch aufstehe, bete ich, Herr Jesus, zeig du mir, was du mir, wenn du mir heute vor die Füße legst, wem ich heute dienen soll, wo du mich heute gebrauchen möchtest. Ich will aus deiner Kraft leben. Und wenn das auch dein Gebet ist, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten und gerne auch aufzustehen. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier im Raum, der das hier hört und der dir treu sein Leben geben und folgen möchte, was auch kommen mag. Ich bitte dich, Herr, dass du uns und jedem hier eine Möglichkeit gibst, eine Möglichkeit nach der anderen, dass wir den Heiligen Geist erkennen, was dran ist, wo du uns jetzt in einer Situation gebrauchen möchtest, dass wir achtsam sind, wo du uns heute verwenden möchtest. Herr, hilf, dass wir unser Leben in den Griff bekommen. Wir wollen zuerst auf dich schauen. Du bist wichtiger als alles andere. Du bist die wichtige Sache in unserem Leben. Ich bete, dass wann immer wir versucht sind, Kompromisse einzugehen in Bezug auf dich und deine Wahrheit, dass wir dein Wort hochhalten und nicht versuchen, anderen Menschen zu gefallen. Dass wir erkennen, wir können ihnen nicht gefallen, aber dir können wir gefallen. Herr, gib uns den Glauben, stark zu sein, treu zu sein in den kleinen Dingen, wozu du uns heute berufen hast. Ein Segen zu sein für jemand anderes, anderen zu dienen und ihnen deine Liebe zu erweisen. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Herr. Amen.